Das Heil ist frei, o tut es, kommt den Menschen nah und fern. O rühmet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O Freud, o Freud.
Ich freue mich, dass wir heute wieder per Radio in Ihrem Heim einkehren dürfen. Natürlich schätzen wir es, dass Sie sich zum Empfang eingeschaltet haben. Möchte Gottes Wort auch heute Ihr Herz berühren, Sie trösten und ermutigen, ja die notwendige Ausrichtung schenken, die wir alle immer wieder so nötig brauchen. Gott segne Sie beim Zuhören.
Wir beten bitte. Herr unser Gott, mit David beten wir, Herr, wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken so sehr tief. Du weißt, was im Menschen ist und erwählst dir Werkzeuge zu besonderen Zwecken in dieser Welt. Du schenkst ihnen Gaben und Fähigkeiten zu Diensten nach deinem Willen. Und weil du sie segnest, darum kann Segen von ihnen ausgehen. Bitte segne auch uns, damit auch wir für dich wirken und etwas sein können zu deines Namens, Preis und Ehre. Amen.
Die Zeit entflieht, die Stunden fließen fort, gleich wie der Strom an einen anderen Ort. Vorbei dahin, wo seliger Augenblick.
Wir lesen des Herrn Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und hier die Verse 15, 16 und 20. Der Herr sprach zu Ananias, gehe hin, denn dieser, Saulus, ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden, vor die Könige und vor die Kinder Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei. Wir wollen heute über den Gedanken sprechen, wie Gott seine Werkzeuge findet und zubereitet. Jeder Mensch, der zu besonderen Zwecken von Gott gebraucht war, benötigte auch eine besondere Zubereitung. Die Art und Weise, wie Gott sich seine Werkzeuge zubereitet, ist einfach erstaunlich. Aus der biblischen Geschichte erfahren wir zum Beispiel von Mose, dass er zum Retter und Führer des Volkes Gottes aus Ägypten ersehen war. Seine Vorgeschichte ist aus der Schrift bekannt. Durch sehr ernste Umstände zur Zeit seiner Kindheit lenkte ihn Gott in das pharaonische Haus ein, wo er erzogen wurde. 40 Jahre lang diente er im Hof und Heer des Königs Pharao und lernte die Sitten und Bräuche der Ägypter kennen. Was hinter dieser Führung Gottes stand, konnte gewiss niemand ergründen. Danach folgten für ihn noch einmal 40 Hirtenjahre in Midian, wo er die Schafherden des Priesters Jethro versorgte, der später zugleich auch sein Schwiegervater wurde. Auch diese Jahre dienten nach Gottes Plan zu seiner Vorbereitung. In 2. Mose 11, Vers 3 lesen wir dann schließlich: Und Mose war ein sehr großer Mann in Ägyptenland vor den Knechten Pharaos und vor allem Volk. Diese Stellung hatte er nicht von selbst erlangt, sondern der Herr hatte ihn so groß gemacht. Von Paulus kennen wir den vielsagenden Ausspruch: Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und ebenso war es auch mit Mose. Johannes der Täufer war von Gott für eine geraume Zeit in die Stille der Wüste genommen. Nach dem Bericht von Matthäus hatte er hier allerlei schwierige Umstände durchzugehen. Als die Zeit seines offiziellen Wirkens herbeigekommen war, bezeichnete er sich als die Stimme eines Predigers in der Wüste. Als Wegbereiter und Bahnbrecher Jesu predigte er von Christus und forderte die bußfertige Umkehr der Menschen zu Jesus. Matthäus berichtet, er predigte in der Wüste des jüdischen Landes und alles Volk von Jerusalem und aus den umliegenden Landteilen des Jordans eilte hinaus zu ihm, um seine neutestamentliche Botschaft zu hören. Und viele glaubten und ließen sich taufen. Der hochbegabte Saulus von Tarsus hatte seine Lehrzeit bei dem damals hochgeachteten Schriftgelehrten Gamaliel gehabt. Nach seinen persönlichen Angaben war er angesehener Pharisäer geworden, unsträflich im Gesetz und zugleich auch ein eifriger Verfolger Jesu und der Gemeinde Jesu. Jesus aber sagte in unserem Bibeltext: Dieser ist für mich ein auserwähltes Werkzeug, der meinen Namen vor Heidenvölker, Könige und vor das Volk Israel tragen soll. Als Jesus ihm an einem bestimmten Tage nahe bei Damaskus begegnet war, da hatte dieser Saulus eine große und radikale Wendung in seinem Leben erfahren und alsbald predigte er Christus in den Schulen und bekräftigte, dass derselbe der Sohn Gottes sei. Und später schrieb er: Was ich für Gewinn, vormals für Gewinn achtete, das habe ich um Christi willen für Schaden erkannt. Ja, gegenüber der unendlich wertvollen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, habe ich alles preisgegeben, damit ich allein Christus gewinne. Seine Lehrzeit zu Gamaliels Füßen war nicht umsonst, denn seine Briefe beweisen es. Wohl niemand war fähiger, die Lehre des Gesetzes und die des Evangeliums so klar gegenüberzustellen wie Paulus. Wir können somit in ganzer Überzeugung sagen, bevor diese und andere Menschen als brauchbare Werkzeuge in die Geschichte der Bibel eingehen konnten, hatten sie alle ihre bestimmte Vorgeschichte. Gott selbst bereitete sie sich zu, wie er es für gut und recht hielt. Wir stehen jetzt in der Zeit, die uns wieder sonderlich an die Reformation des 16. Jahrhunderts erinnert. Obgleich der Herr schon vor dieser Zeit einige brauchbare, namhafte Vorreformatoren hatte, so war für die eigentliche Reformation doch noch ein ganzer Reformator notwendig. Und dieser trat in der Gestalt von Dr. Martin Luther auf und Gott gebrauchte ihn wahrlich zu einer sehr großen und schweren Aufgabe. Lassen wir uns nun noch kurz gefasst etwas über seine Vorbereitung oder Zubereitung sagen. Martin Luther stand in der Zeit seiner Zubereitung unter einer vierfachen Zucht. Erstens die strenge Zucht im Elternhaus. Ich bin ein Bauerssohn gewesen, so erzählte er. Ernst und hart waren bei kärglichen Verhältnissen meines Vaters Sinn und Art. Mit schwer bedrücktem Gemüt zog ich mich schüchtern zurück. Dennoch hatte ich im Elternhaus einen starken Körper, ein tiefes Pflichtbewusstsein, einen festen, standhaften Sinn gelernt, wie er es dann später wirklich brauchte. Zweitens, die unumgehbare, demütigende Zucht in der Schule. Nach seines Vaters Willen sollte er Jurist oder hoher Amtsmann werden. Hier wurde nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Charakter, Gemüt und sittliches Leben eingewirkt. So war es damals in den Schulen. Hier wurde auch seine kirchliche Neigung vertieft. Er war ein guter Student, der sich vielerlei Kenntnisse aneignete, vor allem auch reiche Sprachkenntnisse in Latein und Griechisch, was ebenso eine sehr nützliche Vorbereitung für seine ahnungslose Zukunft war. Drittens, die schwere und zumeist quälende Zucht im Kloster. Die quälende Frage um seine Sünde wurde er auch hier nicht los. Und aus Angst vor der ewigen Verlorenheit unterwarf er sich im ganzen Gehorsam der kirchlichen Zucht und Autorität. Er schrieb: Hätte meine Zeit im Kloster noch länger angedauert, so hätte ich mich zu Tode gemartert mit Beten und Fasten, mit Lesen und Bußübungen und Kasteiungen. Doch ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durchs Mönchtum, so wollte ich ein solcher sein. Viertens, Luther unter gnädiger, göttlicher Zucht. Nach allem Leid und Schmerz hatte Gott ihn in seine Führung genommen. Er lernte zu erkennen, dass Buße nicht mit tiefer Herzensangst beginnt, sondern mit Glauben und Zuflucht zu Jesus Christus. Er erkannte, dass man Gott nicht durch die Kirche, durch Priester, Sakramente und eigene Verdienste finden kann, sondern im Nein zur eigenen Kraft und im Ja zur göttlichen Gnade. Durch Erleuchtungen dieser Art fand er zu Gott und wurde ihm untertänig, und wir alle wissen, zu welchen hohen Zwecken er von Gott gebraucht werden konnte. Gott bereitete sich seine Werkzeuge nach eigenen Methoden zu, und die, so sich seiner Hand und seinem Willen fügen, können gewiss ein Segen in dieser Welt sein. Amen.
Herr, wo sind Menschen, die dir dienen, die nach dir fragen, deinen Willen tun, die einst nach Kämpfen und Beschwerden auf ewig selig droben bei dir ruhen, die nur nach deinem Willen ihr Leben eingestellt, den Blick auf dich gerichtet und nicht auf diese Welt.
Ich glaube, Sie verstehen, wenn ich mal sage, dass Gottes Wort uns vor eine Entscheidung stellt. Wir können Gottes Wort als erstes einmal unbeachtet lassen oder zweitens können es zur Tat werden lassen. Darf ich Sie einmal fragen, welche Entscheidung Sie heute treffen werden? Ich verabschiede mich im Auftrag der Gemeinde Gottes. 10135, 85. Avenue, Edmonton, Alberta, T6E, 2K1, Kanada.